Die Krimiserie Derrick, die kennt jeder, der in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen ist. Jeden zweiten Freitagabend lösten Stefan Derrick und Harry Klein zuverlässig ungezählte Verbrechen auf. Inzwischen ist die Serie im Internet auch abrufbar, viele Folgen. Und da hat der Autor Frank Witzel, der selbst in den 70er Jahren aufgewachsen ist, eine spannende Entdeckung gemacht. In der sechsten Folge der Krimiserie Derrick geht es um einen Studenten, der einen Geldboten ermordet. Und in der Studentenbude wird mehrfach ein Bild ins Licht gerückt, das so gar nicht in die Anmutung der Serie passt und auch für den Fall direkt eigentlich keine größere Bedeutung zu haben scheint. Das abstrakte Gemälde stammt von Rudolf Hausner und heißt Forum der einwärts gewendeten Optik. Kunst als Indiz. Frank Witzel hat sich auf Recherchereise begeben. Guten Tag, Herr Witzel.
Guten Tag.
Tut hier der Regisseur oder Drehbuchautor der Serie Derrick denn nichts weiter, als dass er dem Zuschauer mit oberflächlichen Reizen eine Bedeutungstiefe nur vorgaukelt, die uns suggeriert, das ganze Geschehen habe etwas durchaus auch geheimnisvoll Magisches? Diesen Verdacht äußern Sie ja auch in Ihrem Buch.
Ja. Es war dieser Verdacht auch, der mich überhaupt auf die Suche hat gehen lassen. Ich kenne dieses Bild oder kannte dieses Bild, und als ich das beim Anschauen der Folge entdeckte, es ist gehört zum Wiener fantastischen Realismus gemalt, Ende der 40er Jahre, also eine frühe Arbeit auch von Hausner, da wurde meine Aufmerksamkeit geweckt, und dann habe ich mir die Folge noch einmal ganz genau daraufhin angesehen und gemerkt, dass dieses Bild doch eine Bedeutung hat und dass es sogar noch andere Bilder gibt, die eine Bedeutung haben in dieser Folge. Und daraufhin habe ich mich dann immer tiefer hineinbegeben in die Spurensuche.
Aber kann es nicht auch so gewesen sein, dass der Requisiteur da noch ein bisschen was aus einer anderen, was weiß ich, Kiste stehen hatte und das einfach dahingestellt hat? Und dann sagte der Regisseur, das macht das alles ein bisschen geheimnisvoller, aber steckt nicht viel dahinter?
Das ist ein Verdacht, der sich nicht ausschließen lässt. Bei so einer Fernsehproduktion spielen so viele Faktoren mit hinein. Aber ich glaube schon, Indizien dafür gefunden zu haben, dass es hier doch um eine tiefere Absicht ging, nämlich indem ich die Folge auch ernsthaft analysiere, also auch die Filmsprache analysiere. Man hat ja jetzt die Möglichkeit, sich auf YouTube das alles sehr genau und auch langsamer ansehen zu können, auf doch noch andere Bilder gestoßen bin aus dem Bereich der Kunst, die irgendwie mit diesem Hausner korrespondieren.
Welche Bedeutung könnte dieses abstrakte Bild denn haben? Denn es passt irgendwie nicht in die Anmutung eines Freitagabend-Krimis.
Ja, es ist ja kein abstraktes Bild, sondern ein surrealistisches Bild. Die Wiener Schule, die sich so nach dem Krieg entwickelt hat, Hausner, Arik Brauer, Ernst Fuchs gehört dazu, die hatte sich ja so auch einem fantastischen Realismus, wie sie sich selbst nannten, verschrieben, der an den Surrealismus anknüpft. Und hier bei Hausner finden sich ganz typische Traumsequenzen. Ein Hermaphrodit hält ein Ei und im Hintergrund ist eine nackte Frau, im Vordergrund ein Junge mit Matrosenanzug, ein Sujet, das bei Hausner öfter vorkommt. Und das Ganze steht in einer metaphysischen, de Chirico-artigen Landschaft, sodass man hier doch in eine andere Traumwelt hineingerät. Der Surrealismus, das Fantastische ist ja sehr stark in Verbindung mit der Psychoanalyse, also auch mit dem Traum. Zudem befindet sich das Bild direkt neben dem Kopfende des Bettes. Es hängt auch nicht richtig, sondern steht wohl auf einem Stuhl. Man kann es nicht genau erkennen. Das sind alles Indizien für mich, die diese Bedeutung des Bildes, also diese bewusst gesetzte Bedeutung von Seiten des Regisseurs oder der Requisite schon sehr wahrscheinlich erscheinen lassen.
Dieser Student, eigentlich ein ganz spießiger, auch spießig aussehender Student, der wird auch im Alltagsleben gezeigt, wie er sich mit seinen Kommilitonen trifft. Da geht es auch um Geldprobleme. Wie soll das anders sein bei Studenten? Und der gleitet dann ab und wird zum Mörder. Ist das so eine Fantasie, so eine Traumwelt, wo der Alltag plötzlich durchbrochen wird? Spielen ja auch christliche Bilder eine große Rolle, nicht? Dieses Verbrechen hat dann was Unwirkliches auf einmal.
Man gerät, wenn man tatsächlich genauer das betrachtet, in eine ganz andere Welt. Man merkt, hier stimmt vieles überhaupt nicht. Hier wird ein Realismus vorgegaukelt. Wo wohnt dieser Student? Der wohnt in einem fast leeren Haus. Man sieht im Flur nie Menschen, obwohl es ein großes Haus ist, mit einer Art Galerie von Flur, die sich nach oben windet. Aber dort wohnt nur dieser Student in einer ganz ärmlichen kleinen Wohnung und unter ihm der Geldbote, den er dann auch überfällt. Also es scheint wie eine kindliche Welt, wo man auch dann im Garten das Zelt aufbaut zum Indianerspielen oder in den Keller geht und sich dort etwas Unheimliches imaginiert. Und so hat der Student gar keine Fantasie. Also er könnte doch eine Bank überfallen oder etwas anderes machen. Nein, er nimmt das, was sich vor seiner Tür findet, nämlich den Geldboten, mit dem er dann Skat spielt ab und zu mal, was natürlich auch umgekehrt den Verdacht gleich wieder auf ihn lenkt.
Sie haben sich mit dem Unheimlichen in Filmen und in der Unterhaltungskultur, auch im Fernsehen der 60er und 70er Jahre, sehr ausführlich beschäftigt. Sie schlagen da auch Brücken zur deutschen Vergangenheit.
Ja.
Warum kommt dieses Unheimliche auf einmal vor? Also man hat bei diesem Film das Gefühl, die Leute bewegen sich auf dünnem Eis und unter diesem dünnen Eis ist eine Sphäre des Unheimlichen, vor die es einem gruselt dann auch.
Ja, und deswegen habe ich mich auch hier wieder mal in die BRD-Vergangenheit begeben, weil der Autor der Serie Derrick, Herbert Reinecke, hat natürlich eine eigene Vergangenheit und diese Vergangenheit, die führt einen direkt hinein in den Nationalsozialismus, in dem er aktiv war, in dem er noch kurz vor Kriegsende in der HJ-Zeitschrift veröffentlicht hat. Also er war ein, wie man sagt, in der Wolle gefärbter Nazi, auch von der ersten Stunde an. Meine Hypothese ist, was will er damit ausdrücken? Also habe ich auch, er hat eine Autobiografie geschrieben, habe ich in der gelesen, um auf Selbstäußerungen zu stoßen. Und ich bin sehr rasch auf etwas gestoßen, nämlich auf gewisse Vorurteile. Er hat Vorurteile und die kommen auch in seinen Derrick-Folgen oder auch in den anderen Krimis. Er hat ja hunderte von Krimis geschrieben und das ganze Nachkriegsfernsehen, vor allen Dingen das ZDF, damit bestückt. Also er hatte einen sehr großen Einfluss. Und seine Vorurteile richten sich gegen drei Gruppen, nämlich gegen Studenten, gegen Psychologen und gegen Künstler. Wobei man immer Anführungszeichen vor jede dieser Gruppen setzen muss. Denn bei ihm ein ernsthaft studierender, fleißig arbeitender Student, das ist völlig in Ordnung. Aber diese Studenten, die denken, sie seien etwas besser, die sich mit irgendwelchen Orchideenfächern beschäftigen und nicht richtig arbeiten, etwas Solides auf die Beine stellen. Die Psychologen, die schneiden immer ganz schlecht ab. Die liegen immer daneben, wenn sie auftauchen und eine Theorie entwickeln. Oder sie haben sogar selbst in der Familie den Mörder, den sie selbst nicht erkennen. Und dann die Künstler. Auch hier weiß natürlich Reinecke die traditionelle, gut gemachte, handwerklich gemachte Kunst zu schätzen, aber alles, was abstrakt, modern in Anführungszeichen ist oder auch eben surrealistisch, das ist ihm suspekt. Also dieses Bild soll auch andeuten, dieser Geisteszustand dessen, der sich so ein Bild dahin hängt, der ist in Frage zu stellen.
Das heißt, Derrick und sein Assistent Klein setzen dann den Studenten unter Druck, sodass er einen Fehler begeht und sich entlarvt. Aber so wie sie mit ihm umgehen, auch in der Sprache, nicht? Sie bezeichnen ihn zum Beispiel als Lümmel. Den Ausdruck habe ich lange nicht mehr gehört. Ja. Das ist so ein bisschen wie ein ungezogenen Sohn, dem man die Ohren lang ziehen muss.
Genau. Es gibt überhaupt keine Ermittlungsarbeit, sondern es gibt nur Druck. Und man könnte auch sagen, dass... Man weiß es ja, nicht nur von den Hexenprozessen, sondern auch so, es wurden sehr viele falsche Aussagen unter Druck erzeugt. Das heißt, sie bauen nur einen Druck auf. In diesem Fall führt er zu einem Ergebnis, weil der Student zusammenbricht und sich verrät durch eine Unachtsamkeit. Aber eine Ermittlungsarbeit im eigentlichen Sinne findet hier nicht statt. Hier haben die Ermittler ein Vorurteil und dieses Vorurteil, dem gehen sie nach und üben entsprechend dann einen gewissen Zwang aus.
Ja, und das Vorurteil wird dann zum Urteil, weil...
Das Vorurteil wird zum Urteil, das ist genau richtig.
Ja. Und der Student Rohn, der da zum Mörder wird, zerstört ja auch sein Leben. Das wird auch thematisiert durch das Verbrechen. Dann kommt aber auch sowas wie die Erlösung, denn Derrick deckt den Fall ja auf und am Ende hält er ihn auch ein christliches Kreuz vor die Nase. Das Kreuz spielt auch zu Beginn des Krimis eine wichtige Rolle.
Ja.
Welche Rolle spielt das?
Also ich war dann tatsächlich fasziniert, als ich immer tiefer da eingestiegen bin, mir das immer öfter angeschaut habe, dass diese Filmsprache eine Sprache ist, die sehr stark an die christliche Ikonografie der Tafelbilder anknüpft. Man muss dazu sagen, dass es sich hier um die ersten 20, 30 Folgen von Derrick handelt. Insgesamt gibt es 281, die tatsächlich noch diesen filmischen Impetus haben, die noch sehr gut gearbeitet sind, auch filmisch. Danach verliert sich das. Deswegen gibt es auch ein Urteil von Umberto Eco, was ich ein bisschen in Frage stelle, der generell Derrick aburteilt als langweilig gemacht und ohne besondere Ausstattung. Das stimmt für die ersten 30, 40 Folgen nicht, aber für die restlichen 240 durchaus. Die werden immer uninteressanter. Aber hier haben wir wirklich eine Filmsprache, die bedient sich tatsächlich der christlichen Ikonografie. Wenn zum Beispiel der Überfallene, der Geldbote, gespielt von Helmut Keutner, wenn der erscheint bei dem Dieb, bei dem Studenten, der dann in dem Fall erst zum Mörder noch wird, und ihm die Hand, die ausgestreckte innere Handfläche entgegenstreckt und darauf ist ein Kreuz zu sehen. Ein Kreuz mit einem grünen Kugelschreiber gemalt und dieser Kugelschreiber, der stammt eben von dem Studenten, das weiß der Geldbote und deshalb kann er ihn überführen. Aber im Grunde ist das Zeichen der Stigmata, das wir aus den christlichen Tafelbildern sehr gut kennen. Also zu zeigen, ich bin es und ich zeige dir das Zeichen des Kreuzes, damit du mich erkennst, wie ich dich erkannt habe.
Und er bringt ihn dann um, also der ermordet ihn dann.
Genau, da findet erst der Mord statt, also erst versucht er ihn zu überreden, er bietet ihm einen Teil der Beute an, aber der Geldbote ist eben ein durch und durch ehrlicher Mensch, der sich auf nichts einlässt. Ihn hingegen zur Polizei bringen will und deswegen ringen sie dann und er ermordet ihn, erwürgt ihn schließlich.
Und das Kreuz am Ende hält Derrick ihm den Tresor, den Schlüssel von dem Schließfach vor, hält er ihm direkt vor die Nase, er kniet am Boden, der Täter, und es sieht wirklich aus, als wenn er ihm das Kreuz nochmal vor die Nase hält.
Ja, es ist wie ein Aufrichten vor dem Kreuz. Er hat sich gebückt, der Mörder, der Student, nach dem Schlüssel. Derrick war schneller, hatte seinen Fuß draufgestellt und nimmt jetzt diesen Schlüssel und er hält ihn mit dem Bart nach oben. Und dieser Bart sieht tatsächlich aus wie ein kleines silbernes Kreuz. Er hält es nach oben langsam und richtet damit, weil der Student dem Kreuz folgt, richtet ihn auf. Also es ist eine tatsächliche Erlösung, die da am Ende passiert. Eine Erlösung, indem er eingesteht, was er getan hat, und dann kann er auch erlöst werden. Also hier ist tatsächlich, da gibt es kein Vertun, hier ist eine bewusst christliche Ikonografie gesetzt, die auch seine Wirkung nicht verfehlt.
Kunst als Indiz. In Ihrem Buch gehen Sie aber auch noch viel weiter. Also Sie erlauben sich da auch biografische Zusammenhänge aufzuzeigen, indem Sie sich fragen, was hängt man denn eigentlich so in sein Zimmer? Die Studentenbude steht im Mittelpunkt mit diesem surrealistischen Gemälde. Und da schauen Sie sich aber auch selbst an, was Sie sich so im Zimmer und warum Sie sich das aufgehängt haben. Sie haben auch ein surrealistisches Gemälde bei sich im Zimmer.
Genau, ich hatte einen Dalí dort hängen als Pubertierender. Ich versuche tatsächlich diesen Vergleich herzustellen, was für eine Bedeutung Bilder haben, die man sich aufhängt. Der Dalí wurde dann langsam umrahmt von verschiedenen Popgruppen, Beatles, Kings, Who. Das hat natürlich eine Bedeutung. Wenn ich da in meinem Zimmer saß, dann habe ich bestimmt nicht bewusst dorthin geschaut und mir das angeschaut, aber sie waren präsent. Die Menschen, die mir etwas bedeutet haben, in dem Fall mussten sie ja für die Musik stehen, weil man die Musik kann man nicht anders bildlich machen als durch die Menschen, die sie produzieren. Aber der Dalí war dann für die Kunst. Literaten, die waren damals noch nicht so präsent bei mir. Und diese Bedeutung, die Bilder haben, das behandle ich auch als Seitenthema.
Immer eine Selbstäußerung. Und wenn wir ehrlich sind, diese Stars waren für uns in der Pubertät, waren das Heilige.
Das waren die heiligen Bildchen, die man gesammelt hat.
Ja. Es lohnt sich also, die symbolische Bildsprache der TV-Serien der 70er Jahre mal genau anzuschauen. Denn obwohl Stefan Derrick ja gar keine persönliche Biografie in der Serie offenbart, also ganz im Gegenteil zu den Krimis heute, im Tatort geht es fast nur noch darum, dass eine alleinerziehende Mutter als Kriminalkommissarin sich auch durchschlagen muss. Und Derrick hat keine persönliche Biografie. So gibt es doch viele, viele hintergründige Spuren in dem Krimi, die das Gefühlsleben der Nachkriegsgeneration offenlegen, oder?
Gerade, dass es eben das Private nicht gibt, ist eine dieser Spuren, weil das Private wurde erstmal rausgehalten. Das Private war auch verdächtig. Man hat ja dann irgendwann erfahren, als man das Privatleben von Derrick aufgedeckt hat, zum Glück erst nachdem Derrick abgedreht war, dass er genauso eben wie Herbert Reinecker ein Nazi war und dort eine Vergangenheit hatte, wie ja natürlich sehr viele. Es war ja sehr naiv zu glauben, dass hier alle, die im Fernsehen auftauchen oder in der Öffentlichkeit, in der Politik, dass die aus dem Nichts irgendwo entstanden waren oder alle im Widerstand irgendwo. Und deswegen gab es in dieser Zeit, in den 50er, 60er, bis aber hinein in die 70er Jahre doch einen Generalverdacht gegen das Private, das man eben außen vor ließ, weil hier auch eben durchaus etwas zu entdecken war, was eben nicht nur privat, sondern auch gesellschaftlich war.
Und Sie glauben gar nicht, wie faszinierend das ist, diese alten Serien anzuschauen. Der Kommissar, das war eine legendäre Serie. Und wie oft da ist im Nachttisch eine Wehrmachtspistole auf einmal. Das ist sehr unheimlich auch, nicht? Und ja, der Kommissar ist auch von Herbert Reinecker, oder?
Genau, ja.
Und das war der Vorläufer.
Das war der Vorläufer. Er hat ja dann auch den einen Assistenten vom Kommissar, also einer der Wepper-Brüder, der dann rübergewandert ist zu Derrick. Das fing so ein bisschen parallel an. Das Interessante ist auch, dass ich den Kommissar tatsächlich damals gesehen habe als junger Jugendlicher und Derrick aber nicht kannte, also damals nicht kannte, mittlerweile natürlich dann schon. Und so habe ich auch noch mal ein bisschen unverstellteren Blick darauf.
Vielen Dank, Frank Witzel. Der Autor hat sich als Kommissar quasi auf die Suche nach Indizien gemacht, die beweisen, dass in dem TV-Krimi Derrick aus den 70er Jahren viel mehr steckt als ein simples Verbrechen. Witzel entdeckt christliche Ikonografie in dem Krimi und ein surreales Bild, das tief ins Seelenleben der Protagonisten blicken lässt. Das Buch Kunst als Indiz ist im Schlaufen Verlag erschienen, kostet 22,50 Euro und den Krimi Nur Aufregung für Rohn, den Titel haben wir noch gar nicht genannt, so heißt er, Nur Aufregung für Rohn, Derrick Folge 6, den können Sie im Internet jederzeit abrufen. Das lohnt sich wirklich. Vielen Dank.
Vielen Dank.